Wir sind bei unserem vierten Punkt in unserem Schema, der markenmäßigen Benutzung, also der letzten Voraussetzung, der allgemeinen Voraussetzung der Markenverletzung. Zunächst einmal der Ausgangspunkt. Was ist die markenmäßige Benutzung? Wir haben hier links ein T-Shirt von dem Boss-Unternehmen, also Hugo Boss, und die haben auch die Wortmarke Boss schützen lassen für Bekleidungsstücke. So, jetzt haben wir auf der anderen Seite auch ein T-Shirt, wo drauf steht, ich bin der Boss, und da ist ein Kind mit einer Schrotflinte. Und jetzt stellt sich die Frage, ja, kann Hugo Boss denn nicht gegen dieses T-Shirt vorgehen? Weil die haben doch das Recht an dem Wort Boss für Bekleidungsstücke, und das wird doch hier auch verwendet. Die Antwort ist, Hugo Boss kann hier nicht gegen vorgehen, weil dieses T-Shirt, oder das besser dieses Zeichen Boss, wird nicht markenmäßig verwendet. Weil, und hier ist der Knackpunkt wirklich dieser markenmäßigen Benutzung, das Boss bei diesem rechten T-Shirt, das wird nur als dekorativ verwendet und nicht als Kennzeichen auf ein bestimmtes Unternehmen, auf Waren und Dienstleistungen eines anderen Unternehmens. Somit handelt es sich hier nur um einen coolen Spruch. Der angesprochene Verkehrskreis sieht, dass das hier kein Herkunftshinweis ist, und deswegen wird das nicht markenmäßig benutzt, und deswegen Hugo Boss gegen den Hersteller dieser T-Shirts minus. Nochmal in der Theorie erklärt. Eine Marke gewährt, anders als das Urheberrecht und auch das Patentrecht, kein umfassendes Recht an einem Zeichen, das sämtliche Verwendung des Zeichens dem Rechteinhaber zuweist. Der BGH sagt, es ist eine markenmäßige Benutzung erforderlich. Das bedeutet, und diese Definition solltet ihr kennen, eine markenmäßige Benutzung liegt dann vor, wenn die Bezeichnung zumindest auch zur Unterscheidung von Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denen eines anderen Unternehmens verwendet wird. Das Zeichen muss also als Herkunftshinweis verwendet werden. Nur dann liegt eine markenmäßige Benutzung vor. Das ist in den meisten Fällen unproblematisch. Es gibt aber problematische Fallgruppen, und das sind insbesondere diese hier. Dekorative Nutzung, schauen wir uns gleich Beispiele zu an, Farbe oder Form, rein beschreibende Begriffe, Artikelbezeichnung, ja, verkleinertes Spielzeugmodell, das schauen wir uns auch später an, und die rein firmenmäßige Benutzung. Erste Fallgruppe, woran das klar wird, die dekorative Nutzung. Hier links haben wir ein Dreieck, was aus drei oder vier Dreiecken wiederum besteht. Das sogenannte Sierpinski-Dreieck. Dieses Dreieck wurde im Markenregister eingetragen, ist also geschützt. Jetzt wird dieses Sierpinski-Dreieck von einem Dritten tausendmal auf diesem Pullover draufgepackt. Also ihr seht das hier, oder ja, man kann es schlecht erkennen, aber man sieht hier, diese schwarzen Punkte sind alles dieses Zeichen. Und jetzt stellt sich die Frage, ja, hier der Markeninhaber gegen den Hersteller des Hoodies. Jetzt müssen wir uns erstmal wieder fragen, wird dieses Zeichen hier zur Unterscheidung von Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens von denen eines anderen Unternehmens verwendet? Also, nochmal plastischer gesagt, wenn ihr diesen Hoodie seht, denkt ihr dann, ah ja, hier sind ganz viele von diesem Zeichen drauf, das muss der Hersteller X sein? Oder wenn ihr darauf schaut, denkt ihr, ja, das sieht cool aus, aber das gibt mir noch keinen Hinweis auf ein anderes, auf den dahinterstehenden Hersteller. Und hier hat der BGH zu Recht gesagt, hier wird dieses Zeichen nicht zur Unterscheidung von Waren oder Dienstleistungen verwendet, weil der angesprochene Verkehrskreis sieht darin keinen Herkunftshinweis. Wenn ihr das seht, denkt ihr nicht, ah ja, das muss das vom Unternehmen X sein, das muss von Adidas sein oder so, sondern ihr denkt einfach, das ist ein cooles Design. Anders wäre es, wenn dieses Zeichen nur einmal auf der Brust wäre. Ihr kennt das, Lacoste oder, keine Ahnung, Ralph Lauren, keine Ahnung, ganz viele von diesen Kleidungsherstellern, die haben oben links auf der Brust, ja, so im Brustbereich, ihr wisst, wo ich meine, haben die einmal ihr Krokodil oder einmal ihr Typ mit dem Pferd und dem Golfschläger. So, das haben die da einmal drauf. Wenn das der Fall hier gewesen wäre, ja, dann würdet ihr das sehen, würdet dieses Zeichen, oh, das ist auf der Brust einmal drauf, das muss irgendein Hersteller sein, der halt dieses Zeichen verwendet zur Unterscheidung von Waren oder Dienstleistung. Das hier war aber nicht der Fall. Jetzt könntet ihr einwenden, wenn ihr modeaffin seid, obwohl selbst ich kannte das. Hier, von Louis Vuitton gibt es diese bekannte Tasche mit so ganz häufig LV drauf. Ganz, ganz häufig. Und ist das hier nicht ähnlich? Und das hat der BGH auch thematisiert und hat gesagt, die Annahme des Berufungsgerichts, der Verkehr werde aufgrund bestimmter Kennzeichengewohnheiten im Segment für hochwertige Mode, Leder und Schmuckwaren, etwa der Firmen Yves Saint Laurent, Gucci, Moschino und Hermes, in der ständig gleichen Abfolge des immer gleichen Symbols auf den von der Klägerin angebotenen Pullover einen Herkunftshinweis erkennen, wird von den tatsächlichen Feststellungen des Berufungsgerichts nicht getragen. Okay, also das Berufungsgericht hat wohl angenommen, ja, hier sind doch auch ganz häufig diese Zeichen und deswegen ist das ein Herkunftshinweis hier. Und der BGH geht da weiter drauf ein. In der Revisionsinstanz ist mangels anderweitiger Feststellung des Berufungsgerichts davon auszugehen, dass die Klägerin, wie von ihr erstinstanzlich vorgetragen, die Pullover zum Preis von 40 Euro angeboten hat. Betroffen ist mithin nicht das vom Berufungsgericht herangezogene Segment hochpreisiger Luxusartikel, sondern dasjenige alltäglicher Bekleidungsartikel in einem nicht herausgehobenen Preisbereich. Okay, und so weiter und so weiter. Also ihr seht, ich denke, das ist klar geworden. Der BGH sagt, dieser Hoodie, der kostet 40 Euro. Das ist kein Luxusartikel. Und bei diesen Luxusartikeln, okay, bei den Luxusartikeln, wenn da ganz häufig dieses Zeichen drauf ist, dann ist das ein Herkunftshinweis. Dann denkt ihr, ah ja, das ist die Tasche von Louis Vuitton. Aber bei einem Hoodie für 40 Euro ist das nicht der Fall. Somit hier kein Herkunftshinweis, somit hier rein dekorative Nutzung, somit hier keine markenmäßige Benutzung und daher ein Anspruch des Markeninhabers gegen den Hersteller des Hoodies minus. Gut, ja, das gleiche war bei diesem Medusa-Fall, könnt ihr euch mal anschauen. Zweites Beispiel oder zweite Fallgruppe vielmehr. M hat die Wortmarke Mikrokotten. Aldi bietet jetzt Mikrokotten-Handtücher in seinen Geschäften an. M, also der Markeninhaber, gegen die Aldi AG. So, hier kommt es wieder darauf an. Wird Mikrokotten so verstanden als Herkunftshinweis? Also denke ich, wenn ich Mikrokotten höre, ah ja, das ist der Hersteller X. Oder denkt der angesprochene Verkehrskreis, das ist eine beschreibende Angabe. Und hier sagt der BGH auch zu Recht, wenn man Mikrokotten hört, dann denkt man, ah ja, das ist halt dieses, wie gesagt, so ein Faserhandtuch. Und das versteht man nicht als Zeichen für die Unterscheidung von Waren oder Dienstleistungen. Verbraucher sehen das nur als Beschreibung an, nicht als einen Herkunftshinweis. Gut, nächstes Beispiel. M hat die Wortmarke Mo für Kleidungsstücke. Verkäufer V bietet eine Hose der Marke Bench mit der Artikelbezeichnung Mo an. Hier der Fall, das ist auch das, der Original BGH-Fall. Und ihr seht hier Bench und dann Bench Damenhose Mo. Und hier der angesprochene Verkehrskreis, der ist natürlich immer der maßgebliche Verkehrskreis, der weiß, dass Bench die Marke ist, also hier, das ist die Marke, und Mo ist lediglich eine Artikelbezeichnung. Ja, man muss ja irgendwie seine Artikel benennen, aber man versteht doch das Mo dann nicht als Herkunftshinweis. Ich denke doch nicht, wenn ich Mo höre, ah ja, das ist von Bench oder das ist von dem Unternehmen X. Das Mo, das dient nicht zur Unterscheidung von Waren oder Dienstleistungen, sondern das ist einfach eine Artikelbezeichnung und das weiß der angesprochene Verkehrskreis. Okay, das war die Ansicht des BGH. Jetzt kommt der EuGH und der EuGH macht eine Funktionenlehre. Und ja, das bedeutet, der EuGH prüft jetzt, also der macht das nicht so wie der BGH, sondern der EuGH sagt, es muss eine geschützte Markenfunktion verletzt werden. Hier ist es ganz wichtig, dass ihr die Verortung dieses Punktes woanders vornehmt. Nämlich, diese Ansicht des EuGHs müsst ihr im Rahmen der Kollisionstatbestände prüfen. Das heißt, nicht bei den allgemeinen Voraussetzungen, also nicht bei Benutzung, nicht bei im geschäftlichen Verkehr ohne Zustimmung, marktmäßig Benutzung, sondern beim fünften Punkt, bei den Kollisionstatbeständen, da müsst ihr dann schauen, welcher Kollisionstatbestand ist hier einschlägig. Das schauen wir uns im nächsten Video an. Wenn es die Doppelidentität ist, dann müssen wir sämtliche Markenfunktionen betrachten. Wenn es Verwechslungsgefahr ist, dann ist nach der Rechtsprechung des EuGH nur die Beeinträchtigung der Herkunftsfunktion einer Marke denkbar. Und bei dem Schutz der bekannten Marke nach der Nummer 3, da müsst ihr nichts mit diesen Markenfunktionen prüfen, weil da gehen die Markenfunktionen schon im Tatbestand auf. Da schauen wir uns alles nochmal genauer an in den nächsten Videos. Das ist ein bisschen kompliziert, aber ja, am Ende, ja, ihr werdet sehen, das wird verständlich werden. Wichtig ist mir hier, dass ihr erstmal die Ansicht des BGH versteht. Okay, nächstes Beispiel. Der BGH hatte diesen Fall im Jahr 2024. Es stellt Spielzeugmodelle her, darunter auch den bekannten VW Bulli. VW hat eine 3D-Marke an dem VW Bulli, unter anderem für Spielzeug- und Modellautos. VW gegen den Spielzeughersteller aus § 14 Absatz 5 Absatz 2 Nummer 2 Markengesetz. Hier, das ist das Spielzeugauto und hier, das ist die Marke von VW, die 3D-Marke. Ihr seht, ja, es gibt hier kleine Abweichungen laut dem BGH, ja, und deswegen hat er hier die Nummer 2 geprüft. Okay, schauen wir uns das an. Wird das hier markenmäßig benutzt? Und hier müssen wir, wenn wir nach dem BGH, der BGH, der hat es auch so gemacht, der EuGH würde dann nach der Prüfung des Kollusionstatbestandes dann die Beeinträchtigung der Herkunftsfunktion prüfen und der würde dann sagen, der Spielzeugmarkt bildet realitätsnah die Autos in Miniaturform an. Wenn ein Spielzeughersteller wie der S hier die Form des VW-Bullis verwendet, dann sieht der angesprochene Verkehrskreis dies nicht als Herkunftshinweis an. Ah, das ist das Modell des Spielzeugherstellers S, sondern der angesprochene Verkehrskreis sieht darin nur die realitätsnahe Wiedergabe eines Autos in Miniaturform. Also man denkt doch nicht, ah ja, der hat das so realitätsnah gemacht und diesen VW-Bulli gemacht, das muss doch jetzt hier der Matchbox-Hersteller S sein. Nein, sondern wenn ihr das seht, dann denkt ihr, ah ja, das ist ein realitätsnaher VW-Bulli, aber Nur weil das ein realitätsnaher VW-Bulli ist, denkt ihr jetzt nicht, ah, das muss von irgendeinem Hersteller sein. Sondern das ist vielmehr, ja, halt wie so ein Fall der beschreibenden Angabe. Und deswegen ist das kein Herkunftshinweis hier. Wenn man das Spielzeugauto sieht, ist das kein Herkunftshinweis. Das dient nicht zur Unterscheidung von Waren oder Dienstleistungen. Ich denke nicht an einen bestimmten Hersteller. Und somit ist das hier keine markenmäßige Benutzung dieses Zeichens. Gut, machen wir ein kleines Quiz. Es wird ein T-Shirt mit dem Frontaufdruck "Darf er das?" ja gemacht. Ist das hier eine markenmäßige Benutzung? Nein, weil der Verkehr wird diese Aufschrift nicht als Herkunftshinweis auffassen, sondern rein dekorativ. Das ist unser erster Fall mit dem Boss gewesen. Wenn ihr das seht, dann denkt ihr nicht, ah ja, das ist der Hersteller Adidas, sondern das ist einfach nur ein toller Spruch. T-Shirt mit dem Frontaufdruck Adidas, ist das eine markenmäßige Benutzung? Und das ist, genau wie der Hugo Boss Fall, zu bejahen. Hier könnte man ja denken, ja, das ist ein bisschen ähnlich wie der erste Fall. Und ja, vielleicht. Die Unterschiede hier sind aber klein, aber wirksam, sage ich mal. Weil erstens ist Adidas ein Fantasiebegriff. Darf er das? Das ist halt ein cooler Spruch. Wenn ihr "Darf er das?" sieht, dann denkt ihr an irgendwas Politisches. War da irgendwas mit dem "Darf er das?" Keine Ahnung. Bei Adidas, das ist ein Fantasiebegriff. Und außerdem hat Adidas eine hohe Kennzeichnungskraft. Und deswegen wird das vom Verkehr als Herkunftshinweis aufgefasst. Ah, das ist ein T-Shirt von dem Hersteller Adidas. Das ist bei dem "Darf er das?" nicht der Fall. Wenn ihr auf einem T-Shirt "Darf er das?" seht, dann denkt ihr nicht, ah, das ist der Hersteller "Darf er das GmbH" oder so. Also, ja, ich denke, der Unterschied ist klar. Besser wird es hier bei den nächsten Beispielen. Bezeichnung von Treuemarken in einer Apotheke mit einem Bären als Muster als Bärentaler. Okay, also die Apotheke wirbt hier mit irgendwie so einem Programm und nennt ihr Marketingprogramm Bärentaler. Ist das eine markenmäßige Benutzung? Und hier wird man wohl sagen, nein, der angesprochene Verkehrskreis sieht in der Bezeichnung als Bärentaler eine rein bezeichnende Verwendung ohne den Bezug auf eine bestimmte betriebliche Herkunft. So das Oberlandesgericht Nürnberg. Eine andere Ansicht finde ich hier sehr gut vertretbar. Also in diesem Fall finde ich eine andere Ansicht gut vertretbar. Gleich kommen wir zum anderen Fall, wo ich das nicht so gut vertretbar finde. Ich fand diesen Text hier wirklich super. Der ist jetzt ziemlich lang, aber ich denke, es lohnt es sich, den vorzulesen. Also, Ansprüche des Markeninhabers nach § 14 Markengesetz setzen stets voraus, dass die Benutzung markenmäßig erfolgt. Also die Nennung der Wortmarke bzw. die Abbildung der Bildmarke im Rahmen des Produkt- oder Leistungsabsatzes, jedenfalls auch der Unterscheidung der Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denen eines anderen dienen. Eine Abbildung darf daher zum Beispiel nicht zu rein beschreibenden Zwecken dienen. Markenrechtliche Ansprüche sind daher auf diejenigen Fälle beschränkt, in denen die Benutzung des Zeichens durch einen Dritten die Hauptfunktion der Marke, das heißt die Gewährleistung der Herkunft der Ware oder Dienstleistung gegenüber dem Verbraucher beeinträchtigt oder immerhin beeinträchtigen könnte. Entscheidend ist somit, ob nach den konkreten Umständen des jeweiligen Einzelfalls unter Berücksichtigung des Gesamteindrucks bei den angesprochenen Verkehrskreisen aufgrund der Zeichenverwendung die Auffassung entsteht, das Zeichen sei ein Herkunftshinweis. Hierbei können der Inhalt des Zeichens, die Kennzeichengewohnheiten im maßgeblichen Warensektor, die Positionierung des zu beurteilenden Zeichens sowie die weitere Gestaltung relevant sein. Ferner hängt es von dem Umstand ab, ob der Verkehr ein Motiv nur als rein dekoratives Element oder auch als Herkunftshinweis auffasst, von der Kennzeichnungskraft und dem Bekanntheitsgrad der Klagemarke ab. Ich mache mal hier einen Punkt, bevor ich zum zweiten Abschnitt komme. Hier mit diesem Kennzeichnungskraft, das ist dieser Adidas-Fall gewesen, weil Adidas, das ist ein Fantasiebegriff, das hat eine sehr hohe Kennzeichnungskraft. Daher war das vorhin bei unserem zweiten Fall ein Herkunftshinweis auf die Adidas AG und deswegen war das eine markenmäßige Benutzung. Diese Positionierung, das hatten wir auch schon bei diesem Sierpinski-Dreieck-Fall. Wenn nur ein Sierpinski-Dreieck oben links auf der Brust gesetzt worden wäre, ja, dann würde das eine markenmäßige Benutzung sein. Aber genau, das war es nicht in dem vorherigen Fall. Deswegen, die Positionierung ist auch relevant. Okay, also man muss das aus der Sicht der angesprochenen Verkehrskreise prüfen. Der durchschnittliche Kunde einer Apotheke empfindet, was die Mitglieder des Senates als Teil des angesprochenen Verkehrskreises beurteilen können, die vom Beklagten gebrauchte Bezeichnung seiner Bonus- und Rabattmarken als Bärentaler als bloße bezeichnende Benennung für diese. Er fasst die Benennung als Bärentaler nicht dahin auf, dass hierdurch auf den Urheber und Anbieter eines entsprechenden Marketingmodells hingewiesen werden soll, also dass auf eine Apotheke hingewiesen soll, sondern sieht in ihr lediglich einen Namen für die Bonus- oder Rabattmarke, die mit der Abbildung eines Bären versehen ist. Der beschreibende Charakter für diesen wird insoweit dadurch verstärkt, dass die Bärentaler anstelle der auf Münzen üblicherweise zu findenden staatlichen Hoheitssymbole ein entsprechendes Tier zeigen. Für den durchschnittlichen Kunden liegt dieser Zusammenhang nahe und genügt auch als Erklärung, sodass er nicht davon ausgeht, dass damit ein weiterer Kommunikationsgehalt, nämlich der Hinweis auf ein dahinterstehendes Marketingkonzept, welches von einem Dritten angeboten wird, verbunden sei. Also der angesprochene Verkehrskreis geht nicht davon aus, wenn er Bärentaler liest oder sieht, dass dahinter ein Unternehmen steht, sondern denkt einfach, ah ja, das ist die Bezeichnung dieser Münze mit einem Bären drauf. Okay. Andere Ansicht aber, wie gesagt, vertretbar, aber das Oberlandesgericht Nürnberg hat es, glaube ich, überzeugend argumentiert. Viertes Beispiel. Bezeichnung einer Party als Ballermann-Party. Jetzt gibt es die Wortmarke Ballermann im DPMA-Register. Ist das hier die Verwendung des Zeichens Ballermann-Party eine markenmäßige Benutzung? Also, wenn man Ballermann-Party hört, denkt man da, ah, das ist die Party von dem Unternehmen X oder nicht. Und hier würde ich sagen, die Verwendung ist rein beschreibend, da die Bezeichnung Ballermann eine durch exzessiven Alkoholkonsum und einen bestimmten Musikstil gekennzeichnete Party meint. Andere Ansicht, tatsächlich das Oberlandesgericht München, finde ich sehr schwer vertretbar. Also, wenn ich Ballermann höre, dann denke ich doch nicht, ah ja, das ist irgendwie ein Herkunftshinweis auf ein anderes Unternehmen, das dient zur Unterscheidung von Waren und Dienstleistung. Der eine heißt Ballermann, der andere heißt Ballerfrau oder was weiß ich. Nennt die Party halt anders, seine Dienstleistung. Ja, also das finde ich wirklich schwer vertretbar. Aber okay, die Richter am Oberlandesgericht, die können Markenrecht besser als ich. Finde ich aber, also hier, ja, ich würde das definitiv anders sehen. Bewerbung einer Cola mit schmeckt besser als Coca-Cola. Ist das eine markenmäßige Benutzung? Und hier ist das eine markenmäßige Benutzung. Weil hier wird doch gerade meine Cola mit der, von der Coca-Cola unterschieden. Also dieser Spruch, dieser Werbespruch, der unterscheidet doch meine Coca-Cola von der anderen, von der wirklichen Coca-Cola. Und der, also jetzt habe ich es, okay, nochmal. Also, dieser Werbespruch schmeckt besser als Coca-Cola. Das unterscheidet doch meine Cola von der Coca-Cola. Also, das ist doch gerade, meine Cola schmeckt besser als die Coca-Cola. Daher ist dieser Spruch doch gerade dazu gedacht, meine Cola von der Coca-Cola zu unterscheiden. Und deswegen ist es eine markenmäßige Benutzung. Und somit ist das hier zu bejahen. Okay. Ah ja, dann gibt es noch bei lauterer vergleichender Werbung ist keine Benutzungshandlung im Sinne des Markenrechts gegeben. Aber okay, haben wir uns im Lauterkeitsrecht angeschaut. Perfekt, das war's dann von dem heutigen Video. Ich hoffe, das ist klar geworden mit der markenmäßigen Benutzung, mit der Sicht des BGH. Bei den Kollisionstatbeständen werde ich die markenmäßige Benutzung oder werde ich Beispiele machen und da werde ich auch die markenmäßige Benutzung mit der Funktionenlehre des EuGH noch etwas näher erläutern. Aber das soll es erstmal gewesen sein von dem heutigen Video. Fragen, Kommentare könnt ihr unten dalassen. Ihr könnt den Kanal gerne abonnieren. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann.